Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Hallo Ben, ich freue mich wie immer, dass du da bist und dass wir nicht alleine sind, sondern einen Gast dabei haben, auf den wir uns beide, glaube ich, auch ganz besonders freuen. Nämlich Kevin Rodewald, den Ex-Trainer des FC Hansa und aktuell beim FC Einburg. Hallo Kevin.
Ja, vielen Dank. Moin in die Runde. Danke, dass ich da sein darf. Freue ich mich.
Wir freuen uns auch sehr und bei uns hat der Gast immer das erste Wort. Quasi das erste Wort und darf sich kurz selbst vorstellen. Vielleicht magst du mal erzählen in so möglichst einer Minute. Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Was sollen die Leute unbedingt über dich wissen? Und vielleicht auch noch, welche Bedeutung der FC Hansa für dich hat.
Ich versuche es kurz zu fassen. Mit 18 Jahren zur Marine gegangen, 10 Jahre bei der Marine gewesen, verschiedenste Stationen durchlebt, dort viel gelernt. 2014 dann als Fußballtrainer so ein bisschen angefangen in Stralsund, dort 2 Jahre gemacht, dann 1 Jahr Mecklenburg-Schwerin, dann hat mich Paul Kuring, auch nochmal danke an Paul natürlich, dass er mich dann damals geholt hat, zu Hansa geholt, dann Hansa ganz viel durchlaufen, in der Zeit meine jetzige Frau kennengelernt aus Neubrandenburg. Ja, jetzt bin ich aktuell zweifacher Familienpapa, Hund, Haus, alles drumherum, glücklicher Ehemann. Am Ende darf ich jetzt natürlich seit 2019 auch hauptberuflich im Fußball arbeiten. Danke auch nochmal an alle Kollegen, die das hören, die das sehen von der Marine, meine ehemaligen Kompaniechefs. Dickes Dankeschön, dass ihr mir das auch ermöglicht habt, weil man muss dazu sagen, es war natürlich ein ganz viel Aufwand mit Schwerin auch viel fahren. Da haben die mich immer unterstützt, deswegen nochmal danke. Ja, und jetzt seit dieser Saison beim FC Einburg und freue mich, dass ich da im Sachsenland sein darf. Auch da ist Familie, kommen wir vielleicht auch mal später noch zu. Und verbunden mit Hansa ist immer noch Thema 0-0, habe ich gesehen. Das Herz ist immer noch leicht blau.
Ja, Mensch, schön. Liebe Grüße erstmal an alle von der Marine und Co. Ne? Hoffentlich schaltet ihr ein, ne? In diesem Sinne. Ja, Tommy, da haben wir ja einiges gehört jetzt.
Ja, direkt das war. Mal. Das war, glaube ich, der längste Elevator-Pitch.
Ja, ist immer schwer, was macht man jetzt, was sagt man, ne?
Ist gut. Manche sagen einfach nur Hallo.
Ja. Nee. Wie heißen? Du hast eine Frage gestellt, ich wollte darauf antworten.
Ben, Kevin hat uns ja schon, nicht heute, das erste Mal schon, wir kennen uns ja ein bisschen länger besser und hat uns schon vorher mal erzählt, dass er da so eine Schulung gemacht hat. Also das war jetzt auch sehr professionell, ne?
Also, ich bin beeindruckt.
Also wie gut. Da war alles drin. Kevin, also geboren in Stuttgart, ich glaube, das hast du nicht gesagt. Im Süden hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie,
richtig,
ja? In Süddeutschland.
Genau.
Ja? Also, ich werde jetzt mal genauer. 2 Kinder hast du gesagt. Und ich finde, der erste Verein in deiner Jugend, der hat so einen geilen Namen, den müssen wir hier auch unbedingt erwähnen. Ich hoffe, der ist richtig. ESG Korn Westheim.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Prost.
Da war ich aber Torwart noch.
Da
warst
du Torwart.
Ich bin ein kleiner Knips und auch am Anfang war ich im Tor. Mit Handball in Verbindung. Ich habe beide Sportarten gemacht.
Genau. Und der bekannteste Verein, für den du gespielt hast, aus meiner Sicht jedenfalls, SV Sandhausen, da warst du bis 2010, hast du in der Jugend gespielt und
genau.
Dann ging so deine Marinereise, glaube ich, los.
Genau, U19, parallel bis in zweite Mannschaft, 1-2 Einsätze gehabt und dann gab es halt einfach die Entscheidung, was macht man? Und dann habe ich gesagt, ich will irgendwas machen, was keiner im Süden macht und hau einfach mal 900 Kilometer ab jetzt zur Marine und das war auch echt cool und es war auch die richtige Entscheidung, gerade für die Persönlichkeit.
Genau, und dann bist du im Norden, nicht zuerst im richtigen Norden? Die bezeichnen sich zwar als der richtige Norden in Schleswig-Holstein, aber wir behaupten schon, dass wir das hier sind in Mecklenburg-Vorpommern.
MV auf die 1.
Genau, MV auf die 1. Aber du bist dann in Schleswig-Holstein gelandet, wahrscheinlich weil du dann dort stationiert warst und hast dann noch beim TSV Plön, SV Schackendorf gespielt.
Genau.
Hier ist
genau.
Dann nach Stralsund ging.
Genau, richtig. Ja, Schackendorf ist ja in die Oberliga aufgestiegen oder war in der Oberliga. Also jetzt Schleswig-Holstein-Liga. Und da war ich dann aber auch, ja, muss man dazu sagen, nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil natürlich mit der Marine Lehrgänge anstanden. Ich war in der Ausbildungsphase. Es war da ein bisschen schwierig. Also das gab dann auch ein Ende, was jetzt nicht für alle so cool war. Vielleicht auch, ich war jung, ich habe auch Fehler gemacht. Und deswegen war da nur ein paar Einsätze, ein paar Monate.
Damals bei Hansa.
Ja, und dann ging deine Trainerkarriere los. Da haben wir uns dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, kennengelernt. Jedenfalls immer sehr, sehr ehrgeizig. Man konnte dir das in jedem Satz anhören. Man konnte das auch sehen, weil du auch selbst ganz viel Sport machst und der auch immer noch machst. Schon Triathlon, Marathon, glaube ich, wenn
richtig,
ich das noch
richtig
in Erinnerung habe. Schon viel erlebt hast. Ja, und dann bist du dann irgendwann beim FC Hansa gelandet. Du hast jetzt schon einen Namen genannt, Paul Kuring, der war kurzzeitig, glaube ich, Nachwuchsleiter und hat dann dich geholt.
Ja, U19-Trainer, Nachwuchsleiter, sportlicher Leiter, das war damals so ein bisschen anders. Jetzt ist ja Hansa zum Glück auch deutlich besser aufgestellt. Also so eine Dreierfunktion. Und er hat mich dann letztendlich dann in Verbindung mit dem Verband und Mecklenburg-Schwerin, Lennart Clausen im Austausch, dann zu Hansa Rostock geholt, so 19 als Co-Trainer, genau.
Genau, Ben, das ist ja dann auch natürlich immer unser wichtigstes Thema, der FC Hansa. Und der erste Punkt, Kevin, den wir da einmal so angehen, ist, wie ist denn das aktuelle Verhältnis zum FC Hansa? Du bist ja eben jetzt nicht mehr da, bist dann freigestellt worden. Jetzt bin ich hier, muss ich hier gucken, im Frühjahr.
2. Januar.
Gerade Aufstieg und im Januar 24 bist du dann freigestellt worden. Wie blickst du heute auf den FC Hansa?
Immer noch positiv und ich hatte es mit Ben vorhin auch schon. Also wie gesagt, wenn ich auch einen Sonntag jetzt habe nach dem Spiel bei uns, ist natürlich Familientag, das habe ich halt gelernt, ist schon wichtig. Die wollen auch ihren Papa haben, ihren Ehemann. Das ist entscheidend, aber natürlich läuft irgendwo parallel am Handy oder am Fernsehen immer Fußball. Und dann guckst du auch natürlich in Verbindung mit Aue, Jens Hertel, hatte ich auch mal ein gutes Verhältnis, mag ich auch guter Trainer. Ist natürlich ein besonderes Spiel irgendwo und dann fieberst du natürlich ein bisschen mit irgendwie, so ein bisschen für Jens, aber natürlich mehr für die Kogge. Und deswegen ist es schade, dass es nur 0-0 war, aber ich glaube, am Ende haben wir auch gesagt, gehen die mit einem Punkt gut raus. Und deswegen bin ich immer noch verbunden und ich habe auch Austausch mit denen. Es haben sich auch nach unserem Spiel ein paar Leute gemeldet, die Glückwünsche gesendet haben. Auch nochmal da, nochmal danke. Ist auch nicht immer selbstverständlich. Deswegen, ja, ich habe da kein Problem und alles gut. Ganz entspannt.
Das war auf jeden Fall, wenn man zurückblickt auf deine Zeit beim FC Hansa, und wenn man sich immer so gesehen hat im Austausch mit anderen Trainern und dann gerade so auf die Regionalliga-Saison, wenn dann auf einmal alles so ganz bisschen professioneller war, dann noch mit Pressekonferenz, was immer ganz schön zu sehen ist, immer trotzdem noch dieses ruhige und gelassene auf dem Boden, dass du einfach nach der PK denn da sitzen geblieben bist und erstmal noch einen Schnack gehalten hast und mit uns die Partie ausgewertet hast. Das habe ich immer sehr geschätzt und das finde ich auch total cool. Ich glaube, das sind so die Punkte, die mir besonders so hängen geblieben sind, Tommy. Wie siehst du denn das?
Ja, das vielleicht zur Einordnung, das war die Saison eben 23/24 dann, ne, wo Hansa 2 dann in der Regionalliga gespielt hat. Du hast die Mannschaft mit, ich weiß gar nicht mehr, weil dein Co-Trainer war auch schon Pinke, ne?
Nee, Markus Gittke beim Aufstieg.
Markus Gittke, stimmt. Ja. Ihr beide habt die Mannschaft dann hochgeführt in die Regionalliga und ja, es war eine coole Saison, glaube ich, trotz des Endes, da kommen wir gleich noch zu, ja. Aber genau, es hat einfach Spaß gemacht, auf 7000 Zuschauer gegen Cottbus bei Hansa 2.
Vergesse ich nie.
Geiles Erlebnis und ja, ich habe natürlich das auch sehr gemocht, dann mit dir zu diskutieren über Fußball und ja, man hat natürlich Spaß gemacht, aber es soll ja jetzt vor allem um dich gehen, wann warst du denn das letzte Mal im Ostseestadion?
Boah, das war schon, ich kann mich nicht mehr erinnern, letzte Saison irgendwann mal. Also man muss dazu sagen, das erste halbe Jahr nach der Freistellung habe ich nichts gemacht. Also da war nichts mit Hansa Rostock, ist auch klar. Da war Familie, Urlaub, also wir waren so viel im Urlaub. Da konnte ich gut abschalten und dann sozusagen auf die neue Saison kann ich dir aber jetzt nicht genau sagen, welches Spiel es nochmal war. Also ich war zweimal im Ostseestadion so als neutraler Zuschauer irgendwo versteckt, weil ich natürlich dann auch irgendwo jetzt da nicht irgendwo 10 Gespräche haben wollte, sondern einfach nur das Fußballspiel sehen wollte. Und deswegen kann ich aber nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass Hansa gewonnen hat. Das weiß ich noch, aber ich kann dir nicht mehr sagen, gegen wen.
Nun wurde das große Wort ja auch schon mehrfach jetzt hier in den Raum geworfen. Freistellung. Und Tommy ist ja immer so unser kleiner Einordner, der das immer einen guten Überblick verschaffen kann, das sehr, sehr professionell hier runterbringt auf seine Zettel. Tommy, kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen? Wie war das denn eigentlich alles?
Ehrlich und knallhart, ne?
Ehrlich und knallhart. Ja, das war ja, denke ich, klar, dass es eigentlich sollte es jedenfalls allen klar gewesen sein, dass es eine harte Saison wird da in der Regionalliga, weil es gab da nicht große Verstärkung. Und aus meiner Sicht, ich soll ja nicht so negativ sein, wurde mir letztens gesagt durch einen Hansa-Verantwortlichen und mich immer das nicht so Gute suchen.
Liebe Grüße auch an der Stelle.
Ja, aber ich fand, dass der Austausch nicht so gut war, von draußen jetzt betrachtet, zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ich hätte mir gewünscht, dass es da eine größere Unterstützung gibt aus der ersten Mannschaft nach unten. Und ja, dadurch, dass wir eben auch uns ein bisschen kennen und Markus und ich vorher ja auch zusammen die U17 gemacht haben, hatte ich dann vielleicht auch mal die eine oder andere Info.
Weißt du mehr als andere.
Die ich nicht hätte haben sollen, wie auch immer.
Ist ja irgendwo auch menschlich.
Da war dann die Kommunikation vielleicht auch nicht mehr ganz so toll und dann war es irgendwie für mich sehr verwunderlich, dass dann der Anspruch dann doch irgendwie so hoch war und dass dann die Geduld mit dir verloren wurde und ich fand es auch ein bisschen undankbar, dass dann diese Freistellung so kam. Ich weiß nicht, wie hast du denn das wahrgenommen?
Ja, am Ende war es eine überragende Zeit und man darf immer nicht vergessen, da möchte ich schon nochmal zurückgehen, dass zum Beispiel jetzt ein Martin Piekenhagen Paul Beinlich, Micha Meier, ist immer die drei bewusst. Stefan Caro damals auch, weil er hat mich zum U17-Trainer gemacht. Das sagt ja, diese Entscheidungen gehören ja zu dem Weg dazu. Das heißt auch nochmal Danke an die Jungs und an die Männer, dass die vier mir das immer Vertrauen auch gegeben haben, aber vor allem Pike und Paul natürlich in sportlicher Funktion und dann damals gesagt haben, mach die Amas, hast du Bock drauf, professionell, wir haben gewisse Ziele, da war ich natürlich Feuer und Flamme. Und wollte natürlich so früh wie möglich auch den Aufstieg für mich schaffen oder auch für den Verein, weil ich geglaubt habe, das ist einfach wichtig, auch für Sportliche, für den Nachwuchs. Ja, und dann war es einfach letztendlich so, ich glaube, in dem halben Jahr, Christian kam ja dann, mit dem ich jetzt auch Austausch hatte und auch alles Gutes.
Christian Walter,
Entschuldige. Und auch mit Kevin Meinhardt und so, wir hatten immer einen guten Austausch, aber am Ende, glaube ich, war es einfach für alle Beteiligten irgendwo im sportlichen Bereich zu viel. Das war einfach... Ja, wir waren jetzt nicht im Staff so aufgestellt wie andere. Also ich war die einzige hauptamtliche Person mit dem Jan, dem Videoanalysten von den Profis, der dazugeholt wurde, um die zweite Mannschaft ein bisschen zu unterstützen. Und das war halt natürlich nicht einfach, weil der Anspruch natürlich nochmal anders war. Die Gegner waren anders, die Qualität war anders. Keine Frage, die Bedingungen generell waren ein bisschen natürlich schwierig. Thema Trainingsbedingungen. Aber da hat der Verein alles versucht, in seinem Rahmen der Möglichkeiten wirklich das Beste rauszuholen. Deswegen kann man da an sich keinen Vorwurf machen. Und ja, der Austausch kann immer besser sein, die Kommunikation. Kommunikation ist das größte Wort, das habe ich ja auch gelernt jetzt im Nachgang. Das ist mit das Entscheidende, das ist das A und O. Grüße an Paul, der hat immer gesagt, Kommunikation, damit gewinnst du oder verlierst du, wenn du es gut oder schlecht machst. Und da habe ich meine Fehler auch gemacht. Also es gehört schon zur Wahrheit dazu, das muss man auch wissen, dass ich natürlich jetzt nicht hier schuldlos bin an meiner Freistellung. Ich habe sicherlich ein, zwei Themen dazu beigesteuert, dass es vielleicht so gekommen ist. Und ob man jetzt sagt, es war nur sportlich, sicherlich waren im Hintergrund auch noch andere Themen. Wo ich dann aber auch ganz klar sage, ich bin halt auch ich. So, ich bin auch manchmal unangenehm. Also wenn mir was nicht passt, dann stehe ich wie ein Löwe vor meinem Team, vor meinen Spielern. Und dann rechtfertige ich das auch und kämpfe drum, um die Entscheidung durchzusetzen. Und so war es bei Christian und bei manchen Themen halt auch. So, und er hat dann halt im Abschiedskampf, jetzt die Profis haben den Trainer entlassen, da war viel los. Also die zwei, drei Wochen vor Weihnachten, die waren eine Katastrophe für den ganzen Club im organisatorischen, Kommunikation, sportlich. Das war super schwierig und wir hatten zwei, drei Spiele in einer Woche, Viktoria, dann hatten wir Erfurt und Hertha noch zum Schluss. Puh, das war schon echt auch anstrengend, auch mental und da ist mir sicherlich der eine oder andere Fehler auch unterlaufen, der vielleicht dazu beigeführt hat, dass man das dann gemacht hat. Aber ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, da seid dann ihr für da und andere das dann zu beurteilen. Ich war natürlich brutal enttäuscht, da brauchen wir nicht drum herum reden. Da war auch im Gespräch die eine andere Trainer dabei, da bin ich auch absolut ehrlich, weil ich auch nicht damit gerechnet habe. Ich habe dann gedacht, okay, dann machst du wie Pike, der holt mich ins Büro, der schreibt mich einmal an und macht mich rund und macht mich zur Sau und der Schulterklopfer und dann raus und so, mein Junge, jetzt geht's weiter. Und dann ordnet der dich ein und da war es halt so, okay, du bist raus. Das war halt schon ziemlich brutal. Aber wie gesagt, es gehört dazu.
Extrem selbstreflektiert, finde ich. Also wirklich wahnsinnig. Ich glaube, jetzt schon auch mit einer meiner Lieblingsstellen hier in dieser ganzen Podcast-Geschichte.
Ja, wir müssen das trotzdem so ein bisschen einordnen wieder von der Zeit her. Ne? Also überall, es geht um die Saison 23-24 und das Hansa war mit der ersten Mannschaft auch im Abstiegskampf, hatte den Trainer gewechselt. Jetzt muss ich mal selbst überlegen kurz. Ich habe jetzt das mir nicht hier aufgeschrieben, aber da war dann Alois Schwarz, hat dann schon übernommen.
Alus raus, Uwe hat ein Spiel gemacht und Mersat kann.
Der war raus und Uwe hat ein Spiel übernommen. Genau. Uwe Speidel in Paderborn.
Genau.
Und später wurde dann Uwe Speidel, der bis dato Nachwuchs, sportlicher Leiter im Nachwuchs war, wurde dein Nachfolger dann bei der U23. Dass wir das nochmal so ein bisschen einordnen. Und heutzutage, also heute ist weder Uwe Speidel noch da. Vertrag wurde nicht verlängert jetzt im Sommer. Christian Walter musste dann auch relativ zeitnah gehen, wenige Monate später, der dich noch freigestellt hat als sportlicher Leiter damals für den Gesamtverein, dass wir das vielleicht nochmal kurz ein bisschen einordnen.
Ist gar keiner mehr da von früher, außer Micha Meier.
Genau, Mesut Selimbegovic hat den Verein auch verlassen, Hansa ist abgestiegen, die U23 ist auch abgestiegen. Also alleine was die Zahlen angeht, eher so ein bisschen negativ die Kurve, würde ich meinen. Da war einiges los auf jeden Fall. Ruhige Weihnachten hast du sicherlich nicht gehabt.
Davor?
Ja.
Doch, weil das war ja immer ein Credo. Also das ist für mich immer so ein heiliger Moment. Egal in welchem Bereich, 5-6 Tage zwischen Neujahr und Weihnachten, das ist mir einfach wichtig. Und wie gesagt, das muss ich halt lernen, vielleicht im professionellen Fußball, dass du da halt auch maximal geben musst und so, dass Fußball dann trotzdem 24-7 ist und immer da sein musst. Aber wie gesagt, ich habe halt noch eine Familie, das ist mir wichtig. Ich habe keinen Bock, als zweifacher Vater irgendwo jetzt geschieden zu sein und Ja, weil die geben mir auch Kraft. Also das muss man dazu sagen. Die geben dir auch Kraft und Energie und das ziehe ich auch immer durch die freien Tage. Und die waren halt auch wichtig in der Zeit, auch vor allem danach. Ne? Alleine wäre es, glaube ich, noch schwieriger gewesen.
Du hast gesagt, Kevin, unsere Aufgabe ist es einzuordnen oder nachzubohren.
Immer.
Vielleicht kannst du da ein bisschen konkreter werden, auch ohne jetzt total ins Detail zu gehen, ja, oder so. Aber du hast ja gesagt, die Kommunikation war da, also ist extrem wichtig und hast da Paul auch zitiert. Kannst du vielleicht sagen, was ist dir, inwiefern ist dir das da nicht so gelungen? Hast du nicht alle Spieler mitgenommen oder war es eher zwischen den Funktionären, dass ihr da anders, besser hättet kommunizieren können? Oder wo siehst, hast du da deine Fehler gemacht, Max, oder irgendwelche?
Nein, am Ende, ja, am Ende bin ich vielleicht auch als junger Trainer dann ab und an mal auch beleidigt gewesen. Es gehört so weit dazu. Beleidigt im Sinne von, dass ich sage, okay, wenn jetzt halt nichts kommt und keine Rückmeldung oder generell, dann bin ich halt auch mal, ja, nicht eklig, aber ja, müsste ich auch drüber stehen, aber nochmal, ich mache halt auch Fehler, das gehört zum Prozess dazu, das musst du reflektieren und dann besser machen, aber dann sage ich mir, okay, wenn ich jetzt, dann mache ich es einfach selber. So, das ist generell bei mir immer so eine positive, negative Krankheit, wenn ich merke, das läuft nicht, mache meinen Ansprüchen, dann mache ich es halt lieber selbst so, damit ich dann sagen kann, ich, okay, ist 100% und so, wie ich das gerne hätte. Und da war es halt auch so, dass halt gewisse Themen dann waren und das dann halt nicht so funktioniert hat, wie ich es vielleicht gehabt hätte, aber halt auch nicht den Einblick gehabt habe, okay, wie ist jetzt bei den Profis oder beim Trainer oder so. Also wie gesagt, das war nie so, dass man sagen muss, das war ein schlechtes Verhältnis, das muss man klar darstellen. Es, auf der beruflichen Ebene gab es einfach verschiedene Ansichten und Themen und jeder hat für seine Sache gekämpft und ich glaube halt einfach, man hat ganz früh gesagt, die zweite gehört zu den Profis. Im Nachbetracht, auch mit Micha immer mal im Austausch, war das vielleicht zu früh, dann hätte man beim Nachwuchs bleiben sollen, das einfach anders strukturieren sollen. Aber du lernst es halt auch immer erst danach. So, und das ist halt ein Ding, wo ich glaube, jetzt alle davon profitieren. Klar war es traurig, aber alle profitieren von diesem Jahr Erfahrung, um es das nächste Mal hoffentlich so schnell wie möglich halt dann besser zu machen. Ja.
Hm. Auf alle Fälle sehr spannend und ich glaube, diese Perspektivwechsel, auch das hatten wir letztens im Gespräch mit Daniel Brinkmann, dem aktuellen Trainer der ersten Mannschaft, wo es auch darum geht, dass man mal eine andere Perspektive einnimmt,
genau,
wo es nicht immer nur die eine Sicht gibt und die ist eher negativ, sondern vielleicht dann eher auch die positive oder eben dazwischen. Und das ist ja letztlich eigentlich dann die Aufgabe eines Übergeordneten, also was weiß ich, wie das auch immer heißt, Sportchef, Sportdirektor, technischer Direktor, das dann irgendwo einzunehmen. Und es ist ja gar nicht zwingend deine Aufgabe, aber du bist ja auch schon der sportliche Leiter im Nachwuchs gewesen und deshalb ist es dir deshalb auch schwer gefallen, gewisse Dinge loszulassen, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen bei dir.
Ja, zu weit gehört zu. In der Marine, wir hatten es kurz, da war ich am Ende ja ein Teamführer. Ich hatte ja meine Jungs, eine Gruppe oder ein Team von 12 bis 18 Mann, je nach Auslegung. So, du hast also immer geführt, du bist immer vorangegangen. Das habe ich in meiner Mannschaft auch gemacht. Dann durfte ich sportlicher Leiter sein und von Paul aus, der mich damals gefragt hat, auch da nochmal, wie gesagt, danke, weil es natürlich ein ganz anderer Blickwinkel ist. So, und ja, na klar, aber nochmal, ich möchte A, keinen Vorwurf machen, wenn dann nur mir selbst, so, das ist immer ganz wichtig, weil am Ende als Christian Walter, der kam neu, so, das ist halt auch eine brutale Aufgabe bei Hansa Rostock, das darf man nicht schätzen, dann noch zweite Liga, dann nicht dritte Liga, zweite Liga und da gehört so viel dazu, da ist doch normal, dass der nicht immer den Kopf jetzt für uns hat, genauso habe ich als zweiter Mannschaftstrainer damals auch nicht immer einen Kopf gehabt für die U19, U17, so, das gehört zu dem Prozess dazu. Du wirst nie alle zufriedenstellen. Du versuchst es natürlich, aber manchmal solltest du es lieber nicht versuchen, weil dann versuchst du nur irgendwas anderes zu retten und verlierst über Prozent in deiner täglichen Arbeit. Und das ist auch immer das Entscheidende. Na, also nochmal, am Ende war es ein brutales Lehrjahr. So, und am Ende sind sie abgestiegen, auch weil die Profis abgestiegen sind. Das gehört ja auch zur Wahrheit erstmal dazu. Trotzdem hat es mir auch sehr wehgetan. Das gehört das, weil ich die Jungs ja kannte, auch zusammengestellt und echt viel damit miterlebt mit der Mannschaft, auch der Aufstieg und das tat schon weh, als dann der Abstieg feststand oder auch die Spiele danach so. Ist jetzt nicht so, dass ich da sitze, wir waren dann mit meiner Frau im Urlaub direkt weiter weg für 10 Tage und dann habe ich dann trotzdem die Partien irgendwo verfolgt, weil es dann um die Jungs geht, nicht ums Drumherum, aber um die Jungs, weil die sind ja nah mir dran und mit denen habe ich immer gefightet, gemacht, getan und das tat dann schon weh. Ja.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Ganz einfach. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Und Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
ein ganz schönes Zitat mal, OZ gewesen, ja. Dabei gewesen, ne? Wieder 2 Euro von mir ins Laberlamm. Aber zum Aus beim FC Hansa hast du mal zu uns gesagt, es war hart, hat mich aber reifer, erfahrener und besser gemacht. Man muss immer das Positive sehen und weitermachen. Und weitergemacht, das hast du ja, denn in dieser Zwischenzeit, bis du jetzt deinen neuen Verein gefunden hast, warst du ja auch nicht ganz untätig, lagst nur auf der faulen Haut und hast dich ausgeruht. Da ist ja einiges bei dir passiert, nicht wahr?
Richtig, richtig. Gute Frage, gute Aussage. Viel Urlaub gemacht, also auch Dank nochmal meiner Frau, die das auch zum Teil mit ermöglicht hat, muss man mal noch Danke sagen, und die sich Zeit genommen hat. Dann wurde ich in der Zeit nochmal, kam mein kleiner Sohn, der Louis, der ist jetzt 9 Monate, der kam dann im November in dem Jahr nochmal, also hat dann auch geklappt, war auch unser Ziel. Und ja, viel hospitiert, viel im Ausland gewesen, ob es jetzt in Holland war, in der Schweiz war, in Österreich war, im südlichen Gefilde, weil man natürlich da noch viele kennt, viel weitergebildet, Ernährungsberatung noch ein bisschen gemacht, Scouting, Analyse nochmal gemacht, so um einfach andere Blickwinkel zu machen, zu gucken, okay, was ist jetzt, wenn der Fußball nicht weitergeht? Die Frage musst du ja auch mal stellen, gerade in so einer Zeit der Freistellung als junger Trainer, der Markt ist brutal umkämpft. Das heißt, aus der Blase raus mal gesehen, wie wird man auf die Blase, wie guckt man da? Und das ist schon brutal. Deswegen sage ich, ich habe so viel gelernt in dieser freien Zeit, was mich jetzt zu einem, kann ich schon sagen, besseren Trainer gemacht hat irgendwo, diese Erfahrung Freistellung. Es gab mal einen, der gesagt hat, du bist erst ein richtiger Trainer, wenn du einmal freigestellt wurdest, weil du dann einfach mal alles miterlebt hast und einfach dann nochmal reflektieren kannst, was hast du die Jahre davor gemacht. Und deswegen betone ich nochmal, das war hart in dem Moment, aber am Ende war es gut, dass ich vielleicht auch mal raus aus diesem Verein bin nach jahrelanger Zeit, weil du natürlich immer noch betrachtet wirst als dieser Jugendtrainer und jetzt ist natürlich die Sichtweise eine andere und jetzt ja, kann ich auch woanders zeigen, was ich kann oder auch nicht kann und versuche da das Maximale zu erreichen, jeden Tag.
Ja, letztlich, Kevin, waren es dann ja 6,5 Jahre, ne, die du dann durchgängig bei Hansa warst. Das ist ja schon auch eine recht lange, wie du sagst, eine recht lange Zeit in einem Verein. Und du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass sich das besser gemacht hat. Vielleicht kannst du mal so abschließend zu diesem Themenkomplex sagen, was hast du am meisten gelernt? Was hast du mitgenommen? Was bleibt hängen aus dieser Zeit, inklusive dieser Freistellungszeit? So?
Jetzt bei Hansa die Zeit?
Genau, was war so das größte Learning?
Das größte Learning? Boah, schwierig, da gibt es so viele Themen. Also am Ende, dadurch, dass ich halt ja so viele Aufgaben dort hatte von 17 und 19 und also brauche ich nicht alles durchgehen, aber schon ja auch da groß geworden bin, habe ich ja gelernt, okay, was kannst du leisten, wenn du Vertrauen bekommst, was das ausmacht in einem selbst, was kannst du leisten mit der Mannschaft im Thema Entwicklung, als sportlicher Leiter, wie führst du mal auch so sportlich so ein NLZ, was macht es aus, wenn du vorangehst, wenn du aktiv Kommunikation betreibst, wie reagieren Trainer, Menschen darauf, wie gut das sein kann, wie viel Spaß auf einmal alle haben, was das ausmachen kann und natürlich ja, alles, was technisch, taktisch, so diese ganzen Fußballthemen, habe ich natürlich auch brutal viel gelernt. Auch mit Paule oder mal mit Pike dann immer im Austausch, in der Reflexion. Das war schon 2 Förderer für mich, die auf meinem Weg sehr, sehr wichtig waren. Und Freistellung nochmal, allein der Moment, dieses Aussprechen, es war auch ganz kurz, das haben sie aber auch gut gemacht, die 3, die da waren, kurz, knapp, ohne großes Rumlaberei. Das fand ich auch sehr respektvoll dann. Aber der Moment dann da rauszugehen, mit Tränen und dann noch ein paar Leute zu sehen und diesen Moment einfach mitzunehmen, auch diese 2 Wochen danach, das vergesse ich nie und das macht mich aber besser, weil ich es jetzt mal erlebt habe. Das heißt, du gehst anders in Drucksituationen irgendwie um, weil du weißt, das Leben geht dann trotzdem weiter.
Man sagt das ja, wenn man als Trainer irgendwo anfängt, dann weiß man auch, dass irgendwann kommt der Tag, wo es endet, aber genau. Dir war das vielleicht noch gar nicht so bewusst. Man muss ja vielleicht auch mal erwähnen, Ben, was wir noch gar nicht, glaube ich, gemacht haben, dass du ja auch noch extrem jung bist als Trainer. Du bist jetzt 34, also warst da, wie gesagt, 6,5 Jahre bei Hansa, also hast damit so Mitte, Ende 20 angefangen. Also das war ja schon auch ja eine Extremerfahrung sozusagen, relativ schnell da reingeworfen. Und
ins kalte Wasser, lerne schwimmen.
Viel Verantwortung übernommen, ne? Learning by doing. Ja,
wie in der Arbeit bei der Marine, genau das Gleiche. Ja, genau. Spring mal rein und guck, ob er schwimmen kann.
Sehr gut, sehr gut.
Was geht bei Hansa?
Ja, Ben, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Das ist bei uns immer so, was passiert gerade bei Hansa? Und ich glaube, Ben, ein guter Übergang ist ja, dass Kevin jede Menge Jungs trainiert hat, die aktuell in der Erstmannschaft spielen. Tim Krohn, Benno Dietze und den hat ja Ruschi. Vielleicht auch dieses Regionalliga-Jahr unter Kevin was gebracht, ne? Ruschi,
glaube ich, ja. Wir haben einen richtigen Experten hier bei uns an der Seite, der kennt die Jungs quasi auswendig. Wir sind natürlich gespannt, was du jetzt für glorreiche Geheimnisse über die Jungs hier ausplauderst im Podcast. Welche Skandale und großen Sachen.
Boah, Benno ist ein fauler Sack. Das weiß er aber auch, aber ich glaube, es hat sich jetzt einfach verändert. Ich stehe immer noch dazu, Benno ist für mich der beste Spieler, den ich bis Stand heute trainiert habe. Nicht von der Einstellung zum Fußball, aber als Fußballer generell, wenn der mal anzieht, die Szene vergesse ich nicht zum Thema, wie verfolge ich das Borussia Dortmund Auswärtsspiel, wie der einfach durch alle wie ein Messer da durchgeht, dann kommt Zombie ein Querpass und die schießen das Tor, wo Benno, sagen wir, 90% des Tores hat.
Das war unglaublich, das war so ein bisschen dieser...
Da geht mein Herz auf.
Dieser Schlüsselmoment, ich weiß es auch noch, ich war mit Tommy tatsächlich da in Dortmund. Ja. Wir saßen auf dieser klapprigen Holztribüne da auf irgendeiner Bierbank.
Stadion Rote Erde, muss man sagen.
Genau, Stadion Rote Erde, Amateurstadion. Vor uns war der Vater von Benno und der war ja irgendwie dann auch total aufgeregt. Benno hatte ja dann zu diesem Zeitpunkt auch lange nicht mehr so wirklich richtig gespielt, seine Einsätze bekommen. Und dann wurde der Junge reingeworfen. Wir hatten das vorher auch schon mal so ein bisschen thematisiert. Mensch, gib dem doch mal eine Chance. Und zack, hat er gespielt. Und dann hat er da aufgedribbelt. Das war ja so ein bisschen irgendwie wie so ein Startschuss von dem, was dann danach noch so passiert ist.
Er hat es ja gezeigt. Also wer sich erinnert, erstes Spiel Erfurt, Regionalliga auswärts. Wie aus einer Dreierkette gespielt, Benno in der Mitte. Und dann läuft er ja auch einmal gefühlt durch alle einmal durch. Das kann er halt, weil nochmal, der ist brutal schnell mit und ohne Ball, aber das denkt man immer nicht, aber weil der sich nicht anstrengt. Wenn er sich aber anstrengt, ist es eine Rakete, also es ist unfassbar. Deswegen, also zu dem Thema Geschichte, also Training war jetzt nicht immer seins, also wenn du Passdebüt gemacht hast, dann reg dich lieber Benno auf, da hat er einfach keine Lust drauf, der will Wettkampf haben, der will kicken, der will zocken, der will sich duellieren und das hat immer Spaß gemacht und ja, das war halt ein Grund auch, Thema Regionalliga, zweite Mannschaft, wir hatten ja dann noch Joschi Krüger, der einen Profivertrag hatte und das war ja auch ein bekanntes Thema, immer auch für mich dann sehr, sehr schwierig. Joschi, feiner Junge, auch geht seinen Weg, Phoenix Lübeck, gute Runde gespielt, wird auch noch seinen Weg gehen, aber Benno ja hat dann einfach nochmal andere Qualitäten und dann musst du halt gucken, Benno wollte damals nicht zu den Profis, dann hast du aber einen, der beim Profis ist, jetzt sind aber beide Sechser, dann haben wir noch Schünemann gehabt, dann war Sebastian Till irgendwo noch da und dann hast du die Aufgabe als zweiter Mannschaftstrainer, was machst du jetzt? Und dann kurz ein Taktik-Know-how, jetzt haben wir keine Tafel. Wir haben halt ein Testspiel noch gegen Phoenix eine Woche vorher 2-0 verloren, glaube ich, war es irgendwie und nicht so gut ausgesehen mit einer Viererkette. Und dann haben wir gesagt, echt, die müssen beide spielen. Schüne muss spielen, Benno muss spielen und Joschi muss spielen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, geht nicht anders, 3-4-3, müssen halt switchen so und Benno spielt Dreierkette in der Mitte, bisschen flexibel, Joschi mit Schüne auf der Doppelsechs mit einem Erfahrenen und das mal so an der Taktiktafel. Also wie gesagt, das sind halt Themen, die uns immer beschäftigt haben, ne?
Da geht Tommy ja jetzt auch direkt auf. Also das Wort Taktiktafel ist bei ihm auch so ein Wort, da springt's an, da macht's Klick.
Ja.
Tommy, wie siehst du denn das? Los, jetzt hau mal einen raus.
Was soll ich dazu sagen?
Nicht zu lange, weil sonst sprengt es unsere Zeit wahrscheinlich.
Ja, ist gut. Also tatsächlich haben wir Kevin und ich ab und zu mal darüber geredet auch. So eher privat, sag ich jetzt mal. Und ja, also ich finde das halt gut. Du hast halt eine Aufstellung gewählt und du hast halt das Fördern der Spieler vorangestellt und natürlich wolltest du auch gewinnen, kannst ja gar nicht anders, aber so, das finde ich halt gut, weil darum geht es ja in der zweiten Mannschaft, dass man die Jungs halt fördert und nochmal, ich finde, das Jahr hat denen ganz viel gebracht und Amir Chapuzadeh, der Sportdirektor, wir müssen einordnen, der hat ja jetzt auch gesagt, dass eigentlich eine Laie eigentlich das Beste wäre für Tim Krohn, dass er einfach seine 30-plus-Spiele kriegt bei einem Regionalligisten. Wir haben das ja letztens auch gerade bei uns thematisiert, da können wir vielleicht nochmal drauf kommen. Aber das ist einfach ein anderes Niveau, ein anderes sportliches Niveau und die Regionalliga-Saison hat eben, wie gesagt, Benno, Tim Krohn, Joscha Krüger und so viel gebracht und das Schwierige für dich dann als Trainer der zweiten war ja dann immer, dass dann kriegst du halt Joschi runter zum Spiel oder vielleicht auch noch zum Abschlusstraining, aber hast ihn halt vorher nicht und es ist dann schwer, das Zusammenspiel zu verbessern, wenn dann ständig Spieler runterkommen. Es ist für die Jungs gut und das hast du sicherlich auch gewollt und trotzdem ist das für dich eine Riesenherausforderung.
Kommen wir mit FC Einburg nachher wahrscheinlich zu, der Vergleich so ein bisschen.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, aber wir sind ja aktuell noch bei der
Aber Ruschi will ich nicht vergessen. Ja. Ruschi war ja, muss man dazu sagen, ich habe U17 übernommen, da war eigentlich nur eine U15, war ein bisschen schwierig, war damals auch mit Wolle und dann habe ich die ja mit hochgezogen zu einem Pokalspiel in Güstrow, da haben beide dann U17 mitgespielt, Ruschi und Wolle damals, also 15 Spieler.
Ja, Wolle meinst du, Luca
Wolle? Wollschläger, genau so und da ging das so ein bisschen dann los, aber jeder Trainer sieht ja an dem Spieler was und ich habe sicherlich nicht den Anteil, warum ein Spieler irgendwo hingeht, weil da Rana, Uwe Ehlers, U19 damals, jeder Trainer hat seinen Anteil, so, aber wir alle Trainer haben einen Anteil. Ich habe einen Anteil, jeder andere Trainer hat auch einen Anteil so und das gibt das Gesamtbild für den Spieler. Und ich glaube, nochmal Ruschi zu erwähnen, der hat auch einen aus dem Nichts irgendwo abgeschrieben, nicht am Sportgymnasium und alle irgendwo, okay, höre ich auf mit Fußball, zumindest bei Hansa Rostock, und dann halt nochmal so einen Weg zu gehen. Das sind Fußballgeschichten, da geht mein Herz halt auf. So, ne? Und da haben aber alle ihren Anteil. Und der Junge erstmal selber, weil er muss es ja machen. Jetzt bin ich durch mit den Jungs.
Ja, Luca Wollschläger, aktuell kann man ja auch sagen, bei einem anderen Ex-Hanseaten, also bei einem anderen Trainer, der auch schon Ex-Hanseat war, Alois Schwarz, in Saarbrücken unter Vertrag, Neuzugang in der dritten Liga. Wird natürlich auch interessant. Die Schäfchen sind irgendwie dann doch wieder alle beisammen irgendwie und spielen gegeneinander und machen das, worauf sie Bock haben, und zwar kicken. Nun blicken wir aber mal auf die Profimannschaft, auf die Drittligasaison. Das erste Spiel ist vorbei. Hansa hat 0-0 in Aue gespielt. Wir waren auch da wieder vertreten, Teil von Nachspielzeit. Tommy hatte mal frei. Ich war tatsächlich da mit Julia, unserer Social-Media-Dame sozusagen. Die hat da die Hand drauf. Die hat sich ganz doll auf die Nudeln dort gefreut. In Aue ist ja auch immer so ein Ding da. Nudeln mit Wurstgulasch. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, da war nun keiner von deinen Jungs auf dem Platz dann im Endeffekt, aber wie siehst du die Chancen von denen? Was denkst du, was können die erreichen, und allgemein, wie siehst du Hansa aufgestellt? Hansa wird ja immer so hochgelobt und als Aufstiegskandidat ausgerufen. Wie siehst du das denn aus deiner Trainerperspektive?
Ja, die hauen mich dann in die Pfanne alle, aber nochmal, es geht ja immer ums Mindset. Das habe ich ja die letzten 1,5 Jahre auch in Seminaren und Lehrgängen und Eigenreflexion auch so. Mindset ist so ein großer Begriff, der sehr, sehr wichtig ist. Wie gehst du an gewisse Themen einfach für dich ran? Auch als Vorbild gegenüber Trainer, Mannschaft, Staff. Wie lebst du etwas vor und wie sprichst du gewisse Themen halt durch? Und wenn ich Hansa Rostock halt sehe mit der Qualität, den sie haben, unabhängig jetzt von Daten und Transfermarkt und Gelder und alles. Aber es muss doch einfach der Anspruch sein von uns zu sagen, wir wollen in die zweite Liga zurück. Und daran müssen wir uns halt messen lassen. Und wenn es halt am Ende im Sport nicht klappt, es können halt nicht alle immer sagen, wir schaffen es so. Irgendeine scheitern immer. Aber setz doch Ziele, die ambitioniert sind, weil nur dann kommst du ja auch weiter. Wenn ich Ziele setze, wo ich weiß, ich erreiche sie, ja, das ist, sorry, tut mir leid, also da brauche ich gar nicht anfangen. Das macht ja kein Sportler aus. Sportler macht's ja aus, wie Tommy seinen Halbmarathon zu sagen, ich laufe den jetzt in einer Stunde gefühlt. So, und dann klappt es halt nicht. Ja gut, dann trainierst du halt weiter und weißt, woran es vielleicht gehapert hat. Und wenn ich die Mannschaft sehe, wie sie sich verstärkt hat, wie sie die letzten 2 Jahre gearbeitet hat mit dem neuen Trainer, mit Amir, die wirklich einen Top-Job machen, mit den Jungs auch, mit den Neuzugängen, eingespieltere Mannschaft, gute Struktur. Das macht auch Spaß zuzugucken, auch für mich als Trainer, jetzt aus einer Dreierkette und offensiv mal, wie lösen sie es auch jetzt mit Carstens, der das vielleicht auch nochmal ein bisschen eine Qualität reinbringt. Ist schon sehr, sehr spannend, macht auch Spaß, und schade, dass jetzt 0-0-0 war, aber am Ende, glaube ich, war auch mit dem Elfmeter irgendwie der Punkt, ein Punktgewinn dann irgendwo auch auswärts, weil es ja bei Jens auch nicht mehr einfach ist, auch Punkte zu klauen. Und ich sehe sie auf jeden Fall in den Top 5, absolut, mit dem Ex-Trainer Palk Glückner auch, 1860, das sind für mich die zwei, wo ich auf jeden Fall sage, die sind dabei, alle anderen Wundertüte, wir hatten es so viele Unentschieden, ich habe da einmal raufgeguckt, ich dachte, das gibt's ja nicht, überall steht an der Tabelle 1-1-1-1-1. Und jetzt hat nur Wien Wiesbaden, glaube ich, mal, und Viktoria Köln mal einen Dreier gezogen. Und Duisburg, entschuldige, gegen meine Heimat, VfB Stuttgart.
Aber interessanten Punkt hast du gerade erwähnt, und eigentlich zwei, oder der gehört sozusagen da rein in den Punkt, nämlich Florian Carstens. Und wir hatten das thematisiert in der Vorbereitung, dass Hansa eventuell da auch wieder so ein bisschen mehr Viererkette spielt und das vielleicht so eine dynamische Kette dann wird, wo Florian Carstens mal nach vorne rückt ins zentrale Mittelfeld. Jetzt war es gestern andersrum, Daniel hat das auch angesprochen in der PK oder ich weiß nicht mehr, was beim NDR, ich hatte dann Fernsehen halt gestern geguckt, und da war es dann oft so, dass Marco Schuster und manchmal auch Kenan Fatkic hinten reingekippt sind und das dann eine Viererkette wurde. Wie hast du das gestern wahrgenommen, den Spielaufbau? Das war ein wichtiges Thema in der Vorbereitung, hat Daniel Brinkmann und sein Trainerteam haben da viel Zeit für investiert, dass der Spielaufbau ein bisschen variabler wird, dass Hansa nicht so ausrechenbar ist. Wie hast du das gestern wahrgenommen?
Zu weit gehört dazu, wie gesagt, ich habe das Spiel ja nicht 90 Minuten gesehen, habe jetzt nicht explizit auf die Taktik so geguckt, aber natürlich so im Thema Spielaufbau, wenn du jetzt sagst, Fatkic lässt sich reinfahren oder mal Schuster, dann hast du natürlich immer den Vorteil, dass du sozusagen noch mehr gute Aufbauspieler hast in erster Linie, gerade mal auch gegen den tiefstehenden Gegner, die einfach bessere Lösungen nach vorne haben, vielleicht einfach eine andere Spielfähigkeit mitbringen als vielleicht ein Innenverteidiger, auch wenn Innenverteidiger mittlerweile auch sehr, sehr hohes Niveau haben, aber Sechser haben einfach nochmal, die sehen einfach eine, heute sagen eine Gasche, eine Lücke, ein Fenster, alle reden irgendwie, oder die können einfach andere Bälle spielen, so Thema Benno, so der spielt ja halt auch mal aus dem Augenwinkel mal einen da rein, wo alle sagen, boah, wie hast du den gesehen, den Raum? Und das, glaube ich, ist halt so eine extrem entscheidende Situation, dass du sagst, du kannst einen Sechser zurückziehen, kannst aber einen Innenverteidiger aus der Dreikette mal nach oben schieben und bist so variabel. Das heißt, der Gegner hat nicht wirklich einen Zugriff. Wer baut denn jetzt wirklich immer auf? Und das ist halt wichtig. Und wenn sie daran gearbeitet haben, werden sie häufig einen tiefstehenden Gegner haben, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann ist halt wichtig, welche Lösung hast du nach vorne? Und da brauchst du natürlich auch die Spieler für.
Also ich muss sagen, ich hatte es echt, also gestern, ich war positiv überrascht, ich war überzeugt. Erste Halbzeit, würde ich sagen, hatte Aue so ein bisschen mehr die Spielanteile, die gefährlicheren Chancen. Aber im zweiten Durchgang hatte Hansa dann irgendwie so ein bisschen mehr vom Spiel. Und da hat man gerade das gesehen, was jetzt in der Vorbereitung nochmal verstärkt, geprobt, geübt, trainiert wurde. Nämlich dieser flache Aufbau von hinten, diese Risikobälle ins Zentrum, dieses ständige Fallen lassen und neu aufbauen, dieses Plus 1 sozusagen im Spielaufbau. Und ich finde, das hat schon richtig gut geklappt. Was daraus dann für Chancen resultierten am Ende, das war dann noch so ein bisschen Mangelware. Aber es hat irgendwie schon Lust gemacht. Und es war einfach alleine schon, dass es endlich mal wieder ein Spiel ist, in dem es um was geht, um Punkte. Benjamin Upphoff hat es danach auch unten gesagt in der Mixzone. Es ist halt einfach was ganz anderes. Man kann es einfach nicht vergleichen mit einem Testspiel.
Nein.
Und recht. Alle haben da Bock drauf. Und ich glaube, beim FC Hansa sowieso. Ich glaube, wir werden da noch den einen oder anderen
sind alle Fall heiß sehen. Sind wir alle heiß.
Ja.
Aber vielleicht mal weg jetzt von dem Spiel, Kevin. Wie siehst du denn den Kader aufgestellt? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass du den eben für recht gut hältst. Aber vielleicht, welche Spieler haben am meisten Potenzial und was fehlt vielleicht auch noch? Was es ist ja noch Transferzeit, ne? Und meistens passiert ja dann gegen Ende noch was. Also was wünschst du dir vielleicht noch,
wenn
du
jetzt? Ja, an sich eigentlich gar nichts, weil wenn ich den Kader durchgehe und nochmal, ich beschäftige mich auch mit dem Trainer Brinkmann, weil ich das die Idee und wie er es jetzt umgesetzt hat, halt sehr, sehr interessant finde. Ist ja auch ein junger Trainer, wo man auch mal Dinge lernen kann und das ist man ja nie frei von und das sollte man auch annehmen und der hat da echt einen guten Job gemacht bis heute und auch die Ideen, die das Trainerteam da reingebracht hat, ist super spannend, auch für mich das zu sehen. Ich glaube einfach, zum Beispiel linke Seite jetzt Kraus gespielt, glaube ich, ne, so, der nicht so die Rolle in der Vorbereitung, glaube ich, gespielt hat, so wie ich es mitbekommen habe, zumindest nicht auf der Position oder nicht so überzeugt hat, laut Medien.
Der war.
Aber in dem Spiel war er halt rechts.
Er rechts gespielt.
Okay, entschuldige. Aber der in dem Spiel, glaube ich, sehr viel Dampf gemacht hat. Also dann kommen wir wieder zum Thema, auch wie bin ich als Spieler. Das ist halt der Wettkampf, darauf kommt es halt an und vielleicht nicht im Testspiel. Und wenn jetzt Ruschi halt länger ausfällt, glaube ich auch wieder, also ich finde, sie sind überall ja doppelt besetzt so und sie haben überall die Qualität. Und Fakt ist halt aber auch, ich liebe junge Spieler und junge Spieler fördern, aber am Ende des Tages wirst du nicht mit nur jungen Spielern deine Ziele erreichen. Nicht um aufzusteigen oder das Thema Abstieg, weil es einfach schwierig ist von der Qualität und auch in der Liga. Und deswegen musst du halt gucken am Ende, welche jungen Spieler bringen dich weiter, wer kommt auf Einsatzzeit und welche jungen Spieler vielleicht nicht und musst halt dann wieder einen Plan B entwickeln, dass sie halt in 2 Jahren vielleicht die Rolle spielen, der Stammspieler sein können, aber sie brauchen halt Spiele, weil sonst gehen sie irgendwann unter und dann verlierst du sie nach 1-2 Jahren, weil die Qualität einfach nicht mehr da ist, weil nur Training bringt dich halt nicht weiter. Aber das hast du jetzt, das kennst du ja selber.
Ich würde trotzdem nochmal fragen, was fehlt der Mannschaft noch so? Also du hast ja gesagt, so Top 5, du sagst jetzt, ja, Hansa zieht das Ding durch und die steigen definitiv auf, weil irgendwo...
Ja, weil da auch gute Gegner sind. Also nochmal, Patrick Glöckner, von ihm halte ich auch was der da draus machen kann. Die haben es nur 1-1 gespielt, aber Essen auch zu Hause, Haftstraße, brutaler Gegner, die auch eine super Runde gespielt haben. Da könnt ihr immer noch einen Gegner dazu. Also ich glaube schon, dass es halt super eng ist, aber sie werden am Ende dort bis oben die ganze Zeit mitspielen. Ähnlich wie letzte Saison, nur dieses Mal von Beginn an. So, das ist das, was ich glaube. Und was fehlt, du sagst, Spielaufbau sieht gut aus, entscheidend ist noch das Übergangsspiel. So, wie komme ich dann letztendlich ins letzte Drittel, wie komme ich zur Torchance und das ist das Entscheidende. Weil wenn es schön aussieht in erster Linie, ist immer cool und wir freuen uns als Trainer, aber es muss ja immer nochmal weitergehen. Aber daran werden die arbeiten, es wird nochmal viel, viel besser werden.
Vielleicht, Ben, also es war ja oder ist ja immer nochmal so teilweise jedenfalls auch eine Debatte unter den Fans so, wenn man in die Foren guckt oder wenn man dann auch mal am Stadion auf der Tribüne hört oder jeder von uns hat seinen Freundesbekanntenkreis, wo dann ja auch viele Hansa-Fans sind und dann wird man immer gefragt, warum macht er immer das und das und warum spielt er nicht mal eine Viererkette und so. Jedes System hat ja so seine Vor- und Nachteile.
Absolut.
Vielleicht magst du mal sagen, was sind die Vorteile des Systems
3-4-3, 3-4-2-1.
Ja, ja. Worin siehst du die Vorteile dieses Systems? Warum glaubst du, dass Daniel Brinkmann sich dafür oder daran so stark, relativ stark festhält?
Oh, warum jetzt Brinkmann das so macht, kann ich nicht sagen, aber es machen ja immer mehr. Also muss man dazu sagen, es gibt ja 2 Themen im Fußball, die extrem häufig kommen, das Thema Dreierkette oder 3-4-3. Ob das dann vorne halt besetzt mit einem Zehner und 2 Stürmern oder einem Neuner und 2 Zehnern, der ist immer flexibel auch. Ich glaube, es kommt so ein bisschen jetzt, weil Leverkusen mit Alonso das gespielt hat, ist so ein bisschen mein Gefühl einfach nur, dass es so erfolgreich war mit Leverkusen, dass es viele jetzt adaptieren und dann halt auch umsetzen, weil du natürlich auch defensiv mit 5-4-1 sehr gut stehen kannst, erstmal kompakt bist, umschalten kannst. Warum er es daran festhält, nochmal, er spielt ja flexibel, wenn du einen Sechser zurückholst, hast du ja eine Viererkette, aber eine flache Viererkette so und hast gute Aufbauspieler, dann passt es ja. Also es ist immer eine Frage, was hast du für Spieler, wie ist dein Spielsystem für dich, wie willst du Fußball an der Linie sehen? Und das ist entscheidend, so, das muss jeder für sich. Ich war jetzt kein Fan vom 3-4-3 bei Hansa, bei mir jetzt selber, hab's halt gemacht wegen den Spielern natürlich. Wir haben es ja dann auch geswitcht vor Luckenwalde, weil ich auch damals mit Schünemann, mit Kohn gesprochen habe. Wir brauchen noch eine Änderung nach Jena, so mussten wir irgendwas verändern, haben wir auf den Sack gekriegt und haben wir dann auf 4-4-2 geswitcht. Also das ist halt immer wichtig, du brauchst ein Gefühl mit der Mannschaft, weil die setzen es um. Na, das ist ja schon entscheidend.
Ja, es ist ja vielleicht jetzt auch ein ganz interessanter Punkt, um mal rüber zu gucken auf das Aktuelle. Nun hast du einen neuen Verein gefunden. Du bist seit Saisonbeginn Trainer beim FC Eilenburg in der Regionalliga Nordost. Und wenn man ja sich mal die ersten beiden Spiele anguckt, dann kann man sagen, 4 Punkte am Ende. Wie zufrieden bist du denn und bist du angekommen?
Ja, angekommen auf jeden Fall. Aber auch da muss ich wieder die Familienkarte spielen, ja, weil von meiner Frau, die Großeltern wohnen in Borsdorf, das ist 20 Minuten weg. Da habe ich auch die ersten 1-2 Wochen ein bisschen häufiger mal geschlafen, um einfach dort Familie zu haben. Das macht es dann einfacher natürlich, ist immer einfacher, wenn Familie in der Nähe ist. Und die Sachsen sind einfach positiv verrückt, geile Sprache, macht schon Laune, beim Bäcker alle gut gelaunt. Super. Das heißt nicht, dass die Leute hier nicht gut gelaunt sind, aber das ist einfach nochmal eine andere Atmosphäre natürlich, wenn man woanders hinkommt. Auch die Mitarbeiter, natürlich viele Ehrenamtler. Ich bin die einzige richtige Vollzeitstelle im Sport dort. Alle anderen machen das neben dem Job. Das merkt man dann auch, dass da eine positive Verrücktheit ist, dass alle lieben das. Bin gut angekommen, Saisonstart sagst du, wir haben 4 Punkte. Das ist absolut in Ordnung für Eilenburg, glaube ich. Natürlich ist der Anspruch auch hier, Thema Mindset. Ich sage immer, das sage ich gerade auch allen so, wie habe ich mich entwickelt? Wir spielen ohne Logo, 19 Minuten, 11 gegen 11, starten 0-0, Punkt. Ist mir auch egal, ob das Preußen ist, ob es Zwickau ist, weil klar, du versteckst dich dann häufig davor. Traditionsverein, letztes Jahr 4. Also zum Beispiel Samstag und dann hast du vielleicht so nicht das Selbstvertrauen, wie du es eigentlich hättest. Also spiel doch einfach drauf los. Wir spielen unser Ding mit angepasst am Gegner, natürlich mit Stärken, Schwächen und dann gucken wir, was nach 90 Minuten rauskommt oder 90 plus 5 und jetzt lief es halt ganz gut. Jetzt gucken wir halt, wie es am Freitag weitergeht. Wie gesagt, die Stimmung ist überragend, vor allem nach diesem einen Spiel. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich, auch für mich, weil der Unterschied, jetzt hole ich ein bisschen kurz aus, wirst du mir nachsehen. 2. Spiel mit Hansa gegen Chemnitz haben wir, glaube ich, auch 5-6-1 gewonnen. Da war auch Trubel und alle haben gesagt, oh Gott, das wird eine geile Saison. Und dann lief es halt leider nicht mehr so gut. Haben mit dem 2-0 Halbzeit Cottbus dann 3-2 verloren, da war so ein bisschen Knick. Und jetzt ist es ja ähnlich. Erstes Spiel dafür einen Punkt geholt, jetzt 3-0 Zwickau geschlagen. Der Unterschied war jetzt hier. Das war einfach ein überragendes Spiel. Also das muss man mal ganz klar sagen, auch komplett an das Team in der Umsetzung und auch generell, wie sie Entscheidungen getroffen haben. Sie haben Zwickau an die Wand gespielt, diese Mannschaft da von Eilenburg. Die hat das einfach top gemacht. Und der Gegner ist dann auch nur so gut, wie der Gegner es dann zulässt, der andere auf der Seite. Und es war ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, wenn nicht sogar inhaltlich mit das beste Spiel, was ich in meiner jungen Zeit begleiten durfte. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen sind wir wirklich happy.
Das hört sich nach einem zufriedenen Trainer an, Tommy.
Also mehr geht nicht, ne? Also man fällt auch nochmal, du hast jetzt das Ergebnis so zwischendrin mal gesagt, aber ihr seid eben mit einem Unentschieden beim Aufsteiger BFC Preußen in Berlin gestartet. BFC Preußen hat da so ein bisschen...
Da weißt du auch mehr, ne?
Dahinter und hat eine ganz gute Mannschaft, ist kein typischer Aufsteiger, sage ich jetzt mal, hat jetzt auch am 2. Spieltag gewonnen. Und dann habt ihr am 2. Spieltag jetzt am Samstag zu Hause in Eilenburg gegen den FSV Zwickau gespielt, der eine starke Rückrunde gespielt hatte in der vergangenen Saison. Und der Trainer Rico Schmidt, der ja auch sehr Drittliga erfahren ist, vielleicht auch ein bisschen ambitionierter ist als im vergangenen Jahr. Aber ihr habt das Spiel wirklich dominiert. Ich habe mir extra den Zusammenschnitt angeguckt, habe mir auch die Interviews angeguckt und Rico Schmidt hat gesagt, ihr habt absolut verdient gewonnen. Der Kommentator hat das gesagt, ihr habt das Spiel dominiert. Also... deckt sich mit deiner Zufriedenheit, würde ich sagen.
Das Beste laut Rico und allen anderen war so das Ergebnis wahrscheinlich noch. Das klingt jetzt überheblich, in dem Sinne ist es, aber es ist einfach ehrlich so, dass ein 3-0 da an sich sogar zu wenig ist. Aber wie gesagt, solche Spiele gibt's halt mal. Ne? Und das kann aber Freitag wieder direkt anders aussehen. Zwickau spielt Babelsberg, vielleicht hauen die 3-4-0 weg. Wir haben Hertha 2, super eklig, gut, Gegnervorbereitung immer einfach, Umsetzung immer das Schwierigste und dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber für uns als Eilenburg, wir haben 4 Punkte, so, das ist erstmal ein guter Start, weil am Ende geht's ja um den Klassenerhalt und darum geht's am Ende. Jetzt sind wir 4., das ist zwar Tabelle erstmal für die Eilenburger, alle irgendwo freuen sich. Aber als Trainer guckst du ja jetzt nicht da drauf. Du guckst einfach, wie sind wir inhaltlich. Und das ist der Unterschied zu Hansa damals, diesem Zeitpunkt, dass wir inhaltlich gerade sehr, sehr gut unterwegs sind und ich deswegen auch voller Vorfreude aufs nächste Spiel gehe.
Der größte Unterschied wahrscheinlich, so ein paar Fragen hast du hier schon mitbeantwortet, ne? Oder die wir auf unseren Zetteln hier stehen haben. Vorbereitung, Saisonstart zum Beispiel. Und vielleicht der größte Unterschied in der Vorbereitung war vermutlich auch, dass du da immer alle da hattest und dass du auch, ich glaube, du machst auch Frühtraining, wenn ich das richtig im Schirm habe.
Mittagstraining.
Mittagstraining. Ja. Hast eine extrem junge Truppe, also auch generell der FC Eilenburg ist so ein Sprungbrett, nicht nur für Spieler, sondern ja auch für Trainer. Also vielleicht
eben mit Sascha zur Halle als Co-Trainer.
Genau, für dich jetzt vielleicht auch dann so eine gute Zwischenstation, um dann vielleicht später, in der Nähe gibt es ja dann Leipzig, Chemnitz, Dresden, alles nicht ganz so weit weg. aber jetzt habe ich meine Frage vergessen, weil so lange Rede, kurzer Sinn, Ben. Hast du die passende Frage dazu?
Ja. Was war denn dein erster Gedanke, als der FC Eilenburg sich vielleicht gemeldet hat und wie würdest du das so ein bisschen sehen, den Unterschied? Nun warst du ja relativ lange beim FC Hansa, hast das hier alles aufgesaugt, weißt, wie es ist, man kennt es einfach hier mittlerweile und jetzt wirst du zwar quasi, also es ist ja irgendwie eine andere Welt, man
absolut
kann das ja die beiden nicht vergleichen. Wie sah das für dich? War das eine Umstellung, hast du da ein bisschen gebraucht?
Nö, gar nicht, weil ich bin schon innerlich auch bodenständig so und ich nehme halt das, was da ist. Und Eilenburg, der Kontakt kam zustande. Wir waren im Urlaub am Gardasee und dann hat man halt telefoniert und dann wollten wir es einfach beide, weil mein Wunsch und mein Ziel war ja immer irgendwo vierte Liga, Cheftrainer, Regionalliga Nordost. So, das war eigentlich immer mein Wunsch nach der Freistellung, da wieder reinzukommen, weil es einfach geil ist. Diese Liga einfach geil ist, so mit den Fans, Tradition und ist einfach cool. So auch als Trainer, ne, mit allem. Man kann lernen, du hast auch die Medienpräsenz, ist einfach als junger Trainer super, sich zu entwickeln. Natürlich mit einem gewissen Druck, wo du dann lernen musst, umzugehen. Und in Eilenburg ist es einfach so, dass es einfach ruhig ist. Ich bin dort Vollzeit, ich habe da noch mein Zeugwart am Trainingszentrum, wir sind 2-3 Leute mit dem Platzwart. So und ansonsten bis 15, 16 Uhr ist da keiner, außer mal von der Kantine jemand oder so oder mal eine ältere, mittwochs kommen immer die Leute, die Skat spielen eine Runde, es sind 30 Rentner, die da kommen, dann quatscht halt mit dem ein bisschen. Nee, das macht's halt aus, das ist so familiärer, das ist ruhiger. Ja, und Tommy, deine Frage, glaube ich, war auch darauf hin, dass ich natürlich jetzt in der Vorbereitung alle Mann da habe, das heißt, ich muss keinen abgeben, keiner entscheidet auch, wer spielt. So, wird mir nicht in den Mund gelegt oder so, ich kann frei entscheiden, ich kann nach Performance gehen, ich kann gucken, was gut für die Mannschaft, was macht der Gegner, kann alle Spieler einsetzen und wir können immer gemeinsam trainieren, die Idee oder den Inhalt. Und das ist eigentlich ein Riesenunterschied. Und deswegen bin ich selber gespannt, wo die Reise halt hingeht, weil jetzt hat man ja so eine Reflexion auf seine Trainingsarbeit so ein bisschen, ne, in den nächsten Wochen oder Monaten, wie gut oder schlecht ist man eigentlich als Trainer. Und deswegen ist Eilenburg für mich eigentlich aktuell eine super Station, weil ich in Ruhe arbeiten kann, viele Entscheidungen selber treffen kann, eine top junge Mannschaft habe, die hungrig ist und Eilenburg jetzt im dritten Jahr natürlich jetzt auch irgendwo etablierter ist im Umfeld. So, man kennt die Strukturen, die wissen, was sie machen sollen und deswegen ist es für mich ein sehr, sehr gutes Match.
Ja, nun, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt hat, auch gerade die
Zeit,
hat man ja gesehen, Mensch, irgendwie gab es da mal so einen Bericht, Tim Krohn, Eilenburg, ich meine da was gelesen zu haben. Wie sieht's denn aus? Was kannst du denn dazu sagen? Hansa oder Amir Shahbozadeh hatte mal angemerkt, dass sie überlegen, Tim Krohn zu verleihen, vielleicht zu einem Regionalligisten, wo er eben auf seine Spiele kommt, wo er gesetzt ist und wirklich auch einfach Einsatzminuten sammelt. Nun hat sich das bei Hansa ja auch alles ein bisschen verändert durch die Verletzung von Ryan Naderi, der jetzt wohl länger ausfallen wird. Aber Tim Krohn, wäre das einer für dich? Hättest du Bock nochmal auf den?
Ja, Glubschi ist schon eine kleine rote Rakete. Der macht schon Spaß. Wir haben, hast ja auch gesagt, aus U19 hochgezogen. Rana, super Job gemacht. Tobias Sieg, super Job gemacht. U17, 19 mit dem Jungen, der eigentlich ja gar kein Stürmer erstmal so richtig war und dann immer gebombt hat und super Weg gegangen ist. Auch bei mir dann in der Regionalliga Meuselwitz, glaube ich, die erste Hütte gemacht hat. Dann halb links, lange Ecke, weiß ich noch, wie also kann mir alles erinnern. Und ja, wir als Eilenburg suchen einen Stürmer, das ist auch Fakt. Wir suchen einen Stürmer, weil wir natürlich 1-2 verletzte Spieler haben, jetzt auch ein Baumann, der lange ausfällt, 3-4 Monate. Und deswegen suchen wir aktiv danach, nach einem Spieler, entweder als Leihe aus der dritten Liga, einen jungen Spieler, wo wir im Austausch sind mit 1-2 Vereinen, nicht mit Hansa Rostock direkt, aber da Interessen natürlich immer anmelden würden, weil ich schon glaube und auch überzeugt davon bin, dass ich Glubschi gut trainieren kann, gut entwickeln kann und er die Chance hat, bei uns viel zu spielen. Aber das müssen Berater, Verein und Spieler entscheiden. Also ich weiß auch, wir haben halt nicht 5000 Zuschauer und den vielleicht medialen und Zuschauerdruck, Aber wir haben ihn ja gefüllt in der ganzen Liga, jeden Auswärtsblock oder auch mal zu Hause. Von dem her, ja, wir suchen aktiv. Klubschi ist ein super Junge, würde ich niemals Nein sagen. Aber nochmal, wir sind Einburg, wir wissen auch, was wir können, was wir nicht können. Und da gibt es auch ganz andere Kaliber, die sicherlich Klubschi in ihren Reihen hätten. Und am Ende entscheiden halt die drei Parteien, Amir, Klubschi und halt Berater. Ne?
Ja, also das, die Bewerbung ist auf alle Fälle jetzt angekommen. Und ich glaube, Klubschi ist es auch völlig egal, ob der jetzt vor 20.000 spielt oder vor 5. Klar spielt er lieber vor 20.000 als jetzt vor 500 oder so, aber er wird sein Verhalten halt nicht ändern. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so eine wichtige Erfahrung, die er unbedingt machen muss, weil die hat er nur auch schon in der Regionalliga-Saison mit euch und jetzt in der ersten Mannschaft eben gemacht. Da weiß er, wie das ist. Also der braucht einfach, finde ich, Spielpraxis auf hohem Niveau, vernünftiges Training. Das kriegt er beides bei dir, glaube ich.
Ja, wie du merkst, wir haben ja, du sagst Frühtraining, wir haben es auf 12.30 Uhr. Ein, zweimal die Woche, also jetzt haben wir Hertha eine kurze Woche, haben 4 Einheiten, muss man von der Belastungsentwicklung, weil wir haben halt schon noch ein paar, die arbeiten, da kannst du jetzt nicht voll reinknallen, aber wir haben in den Mittagseinheiten bewusst, vormittags können die Arbeit gehen, ausschlafen, so ist ja die Jugend heute ein bisschen anders und trainieren 12.30 Uhr und dann 17.30 Uhr wieder, also an sich ein gleicher Rhythmus wie so eine Profimannschaft mit anderen Rahmenbedingungen, keine Frage, aber auch diese 5 Stunden dazwischen und da legen wir sehr viel Wert drauf. Also ein Junge, der zu uns kommt, natürlich mit anderen finanziellen Rahmenbedingungen, auch klar, der kann in der Woche seine 4 bis 7 Einheiten, je nach Spieltage, auf jeden Fall bekommen. Das ist gar kein Thema. Und deswegen haben wir auch, wie ein Kurt Pestel von Ingolstadt 2, der einfach jedes Training da ist und Gas gibt und jetzt gegen Zwickau sich belohnt hat mit dem überragenden Spiel. Oder ein Aaron Henkel, der von Aue kam, auch bei den Profis mittrainiert hat, der auch den Weg zu uns gegangen ist. Und die sind halt auch da. Und dafür stehen wir, dafür stehe auch ich. Und ich trete den Jungs gerne mal in den Hintern, dass sie ihren nächsten Schritt gehen.
Tolles Wort eigentlich schon.
Ja, das.
Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein, oder Tom?
Nee, also ja, ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen mehr einordnen. Eilenburg ist halt nahe Leipzig, sind ungefähr 30 Kilometer, weil es kennt nicht jeder Eilenburg.
Ja,
aber das gehen wir noch mal ein bisschen drauf ein, ne? So ungefähr 30 Kilometer, Kevin.
Ja, 20, 25 Minuten bis in die Innenstadt.
Genau.
Ohne Verkehr.
Spielt das dritte Jahr Regionalliga, hat am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft, also wirklich am letzten Spiel, das war alles ganz eng und spannend, war auch lange unklar, wie viel steigen auf oder ab. Und
mit einem Tor an sich, ne?
Genau, also richtig, ja, Herzschlagfinale kann man sagen und ja, ihr werdet sicherlich oder wärt froh, wenn es jetzt ein bisschen früher klappt und ein bisschen entspannter wird und du hast eben ein paar Jungs aufgezählt, die wird jetzt wahrscheinlich kaum ein Hörer, Leser kennen, aber das sind alles gut ausgebildete Jungs aus Nachwuchsakademien, Leipzig, Dresden, Aue hast du eben gerade gesagt, Ingolstadt, also Das ist schon eine spannende Aufgabe, die du da hast und ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, das passt so wie die Faust aufs Auge, sagt man.
Ist ein Match. Ist ein Match.
Matched, genau, Das matcht.
Ja.
Ja, schön.
Schluss. Ja, dann wollen wir aber noch eine Sache nicht vergessen und zwar den glorreichen Abschluss. Der Gast hat das letzte Wort. Du hast hier quasi schon das erste gehabt, dann kannst du auch noch gleich das letzte Wort mit raushauen. Vorher sage ich aber natürlich noch mein übliches Geschwafel, nenne ich es mal. Denn ich möchte euch noch mitnehmen und möchte euch unseren Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge, bisschen ans Herz legen. Einmal wöchentlich brandneue und heiße Infos rund um den Koggenclub. Da könnt ihr alles machen, eure Aufstellung selbst wählen, selbst mal ein bisschen Trainer spielen, die Formation ändern, könnt das verschicken. Und wir haben natürlich auch ein super spannendes und cooles Tippspiel. Wenn ihr euch jetzt noch anmeldet, dann habt ihr vielleicht auch noch die Chance, da dicke Gewinne abzupreisen. Da soll es einen ordentlichen Reisegutschein geben. Auch wenn man schon Herbstmeister wird, da lohnt es sich auf jeden Fall. Meldet euch da an, das Ganze ist kostenlos. Und wem das hier heute noch nicht gereicht hat, wir haben natürlich auch schon ganz, ganz viele andere Podcasts aufgenommen mit vielen spannenden Gästen. Wir haben heute schon ganz oft über Stefan Paule Beinlich gesprochen, Jens Hertel. Alle waren sie schon zu Gast bei uns und mussten sich den Fragen von Tommy und mir stellen. Also wurschtelt euch da auch nochmal durch. Jetzt aber, Kevin, wollen wir dir natürlich noch gleich das letzte Wort überlassen, denn Tommy will.
Deswegen heißt Nachspielzeit. Ja. Nachbrenner.
Wir haben auch noch einen wichtigen Hinweis. Wir nehmen heute am Montag auf, 4.8. und werden bisher ganz normal morgen ausspielen, also am Dienstag. Und danach, wichtig, ändern wir unseren Rhythmus. Wir bleiben zum 2-Wochen-Rhythmus, aber wir veröffentlichen ab der nächsten Folge dann immer mittwochs, also vormerken, Nachspielzeit erscheint nicht mehr Dienstagabend, sondern Mittwochabend ab der nächsten Folge.
Stark. Daran hätte ich gar nicht mehr gedacht. Wirklich Lob, Bienchen an dich, Tommy. Jetzt lasse ich mir das auch nicht mehr nehmen. Der Gast hat das letzte Wort. Kevin, was musst du unseren Fans, Zuschauern, Zuhörern unbedingt noch mit auf den Weg geben? vielleicht irgendeine Lebensweisheit, das Marmeladenrezept von Oma. Was ist es?
Boah, ein Geheimnis von mir oder irgend sowas? Ja? Nee, boah.
Was du willst.
Nein, ich würde gerne den Rahmen, das habe ich mir auch gesagt, nutzen, um einfach zu sagen, vertraut einfach mal. Klar, ich muss immer so ein bisschen für die Trainer einfach mal sprechen, ob es ein Jugendtrainer ist oder so. Vertraut doch einfach mal den Trainern, lass sie doch einfach mal arbeiten, in Ruhe arbeiten. So, natürlich ist da immer Druck, natürlich sind da wirtschaftliche, natürlich, ich verstehe das alles, gar kein Problem. Aber auch mal durch so eine richtige Talsohle gehen, durch eine schlechte Zeit gehen, dann gestärkt wieder rauskommen. Da hoffe ich halt, dass der FC Hansa und das Umfeld einfach stark bleiben, auch wenn mal vielleicht nicht sofort der erste Platz jetzt rausspringt nach 10 Spieltagen, sondern einen langen Atem haben. Die Mannschaft hat Qualität, die haben einen guten Job gemacht bis jetzt. So, das wird, und auch als Fans muss man auch loben, das ist ja auch anders wie in der letzten Zeit oder letzten 3-4 Jahre. Da wird auch nach Niederlagen gesungen, kommt die Mannschaft, also sehr positiv, so nehme ich es zumindest erstmal wahr, dass es besser geworden ist. Bleibt dabei, gibt Gas, macht, und dann wird die Kogge auch wieder in die zweite Liga kommen. Und was meine Person betrifft, ich habe keine Geheimnisse. Ich bin, wie ich bin, ich quatsch frei raus. Wie gesagt, ich bin, manche sagen, lieben oder hassen, weil ich auch unangenehm sein kann, und das ist mir auch wichtig, dass es auch so ist, so auch wenn wir hier sind und mal quatschen, weil man auch seine ehrliche Meinung sagen muss. Wenn Tommy mir so gleich sagt, Kevin, du hast wieder viel zu viel gequatscht, auch am Ende, dann nehme ich das auch mit, dann lerne ich daraus und versuche es auch wieder besser zu machen. Und nochmal, danke, dass ich hier sein durfte. Danke an all meine Förderer, die mich unterstützt haben auf dem Weg. Das war mir wichtig, das zu betonen, weil man hat ja nicht immer die Chance, mal hier zu sprechen, ne, und Leute auch mal zuhören. Deswegen auch euch, guter Job, macht Spaß, und danke an alle, dass ich erstmal den Weg gehen durfte bis heute und dass ich hier sein durfte.
Ja, ich würde sagen, danke. Danke, ja. Kevin.
Ich lasse das schon sehr, Kevin. Ich sage auch einfach nur danke. Es war mir eine Freude, und du darfst gerne wiederkommen, dann mal gucken, wann das sein wird.
Wenn wir den Klassenerhalt nicht am letzten Spieltag haben, das wollte ich noch erwähnen, das ist ganz klar das Ziel, nicht am letzten Spieltag. Weil am letzten Spieltag gegen Halle FC, das darf man auch nicht vergessen, und die wollen aufsteigen. Vielleicht kann man das irgendwie verbinden mit 2 positiven Dingen, würden sich alle freuen.
Ja, Bier schmeckt auch zu sauer.
Das nehmen wir auch mit. Robert Marien würde das vielleicht auch freuen, wobei der möchte wahrscheinlich auch lieber schon vorher Erster sein. Und es gibt ja dann auch keinen Aufstieg, weil es ist ja wieder
Relegation.
Leidiges Thema, aber wir würden jetzt hier überziehen.
Fangen wir an.
Vielen Dank, Kevin.
Ich freue mich schon aufs Nachgespräch, Jana. In diesem Sinne an euch da draußen erstmal danke, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und zugehört habt oder zugesehen habt. Macht das auch weiterhin. Nachspielzeit geht weiter. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.